Ja, zu den Abkündigungen ein kleiner Hinweis. Wir erleben gerade einen Generalangriff auf mehreren Ebenen, vielleicht von ein und derselben Front. Wir verzagen darin aber nicht. Wir haben am heutigen Tag ein ganz wunderbares Gotteswort aus 2. Mose 34, Vers 10. Da sagt der Herr zum Mose: Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchterregend soll es sein, was der Herr tun wird. Und dann verspricht er dem Mose, dass er ihm alle Feinde vor ihnen vertreiben wird. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter, Kanaaniter, Hittiter, Pherisiter, Heviter und so weiter vertreiben. Und dann noch vielleicht auch sehr wichtiger Satz: Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Ein ganz wichtiges Wort, dass wir uns nicht mit denen verbünden, die nicht dazugehören. In diesem Falle sind die Einwohner des Landes, nicht zum Volk Gottes gehören. Aber die ganz großartige Zusage, dass der Herr die Feinde vor Mose vertreiben wird. Und wir wissen, dass der Herr an der Seite derer ist, die zu ihm gehören. Und das gibt uns Trost, Zuversicht und Kraft. Und so beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu unserem heutigen Thema: Das neue Jerusalem, die Stadt ohne Heimlichkeit und Heuchelei, hören wir als Lesung Lukas 12, die Verse 1 bis 3. Lukas 12, die Verse 1 bis 3. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden versammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er, nämlich Jesus, zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Wir beten. Ja, treuer Gott, wir danken dir, dass wir uns auch heute wieder in deinem Namen, unter deinem Wort versammeln dürfen. Dass wir wissen dürfen, deiner Zusage gemäß, du bist in unserer Mitte. Und du gibst uns in diesen Zeiten, in denen das Böse an so vielen Fronten tobt, auf so viele Weise und zum Teil in unfassbarer Weise auch, gibst du uns Mut, Kraft und Zuversicht durch deine Gegenwart, durch dein Wort. Ja, und auch in diesem heutigen Thema, Herr, wo es um diesen Gegensatz geht von Lichtklarheit und eben dem, was im Verborgenen geschehen muss. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der das Verborgene ans Licht bringt, der das Böse offenbar macht und es überwindet. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Gegenwart und dass du jetzt auch mit all denen bist, die von zu Hause aus mit uns verbunden sind. Du weißt um die Angefochtenen, Niedergeschlagenen, Betrübten, Bedrängten, Verfolgten, dass du auch ihnen jetzt mit uns zusammen Kraft, Zuversicht und Stärke schenkst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir heute Offenbarung 21, die Verse 9 bis 20, Offenbarung 1 bis 21, 9 bis 23. Und es kam zu mir, schreibt der Apostel Johannes, einer der sieben Engel, welchen die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Tor, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu vermessen. Und die Stadt bildete ein Länge ist so groß wie auch ihre Breite, und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Letztes Mal schon haben wir vom neuen Jerusalem gehört, dass Johannes vom Himmel herabkommen sieht, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Der Herr verlegt seinen ständigen Wohnsitz zu uns Menschen, um in unmittelbarer Gemeinschaft mit uns zu leben. Johannes bekam den Befehl, schreibe, denn diese Worte sind gewiss. Und wahrhaftig. Der allmächtige Gott lässt keinen Zweifel daran, dass alles genau so geschehen wird. Vers 6 steht geschrieben, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wir sehen, im neuen Jerusalem ist zum Ziel gekommen, Ziel und Ende im Griechischen das gleiche Wort, Telos, was der Herr von Anfang an beschlossen hat. Er ist der Anfang und das Ende, der Bogen über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte und Heilsgeschichte schließt sich. Es ist geschehen. Auch Satan mit seinen Dämonen und allen Verbündeten der Finsternis konnte das nicht verhindern. Liebe Geschwister, was für ein Trost. Egal um welche Situation, um welche Herausforderung es geht, Satan kann das Werk des Herrn niemals verhindern. Und deshalb brauchen wir uns auch nie irre machen lassen, egal wie frech dreist uns das Böse ins Gesicht grinst. Das Böse wird das Werk des Herrn nicht hindern. Allerdings kann Satan verhindern, dass etliche dieses Ziel erreichen. Nämlich die, die sich auf seine verlogenen Einflüsterungen einlassen. Wir haben in der letzten Predigt von all denen gehört, die nicht dabei sein werden im neuen Jerusalem, deren Teil im See sein wird, der mit Feuer und Schwefel brennt, allen voran die Feiglinge und Lügner. Das sind natürlich immer die, die darüber nicht Buße tun. Das ist immer der Punkt. Nun tritt Neues in den Blick des Johannes. Es kommt einer von den sieben Engeln, welche die sieben Plagen hatten, voll der sieben letzten, der sieben Schalen, voll der sieben letzten Plagen. Und er redet mit dem Johannes und spricht, kommt her, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Es ist kein Zufall, dass einer der Engel, der diese Zornschalen hatte, nun Johannes das neue Jerusalem zeigt und erklärt, denn die letzten Plagen sind eben zugleich schon die Geburtswehen des Neuen. Aus dem Ende geht der neue Anfang hervor. Und dazu führt dieser Engel Johannes auf einen hohen Berg, von dem er das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen sieht. Also er sieht den Prozess, dieses Geschehen, wie es runterkommt. Adolf Pohl schreibt im Blick auf das Weitere, das Auf und Ab, alles Kämpfen und Leiden geht ein in den starken, erfüllten Frieden eines strahlenden Tages. Johannes schaut nur feierliche und frohe Bewegungen und auf weiten Strecken bietet sich ein stehendes Bild. Eine sehr schöne Beschreibung, ja, was Johannes sieht, ist Friede, Licht und Ruhe pur. Und darum geht es hier. Wir dürfen bei dem neuen Jerusalem uns nicht an den Bildern verbeißen und festhalten und auch nicht dran aufhalten. Adolf Schlatter erinnert sich an die letzten Tage seines Vaters und erzählt, als Mutter in dieser Zeit einmal den Vers von den goldenen Gassen sprach, antwortete er, es verlangt mich nicht nach diesem Plunder, aber danach verlangt mich, am Hals des Vaters zu hängen. Etwas drastisch, aber trefflich formuliert. Natürlich sind die goldenen Gassen nicht einfach Plunder, aber sie sind doch eben nur äußere Symbole für genau das, wonach dem Vater von Adolf Schlatter das Herz stand, nämlich am Hals des Vaters zu hängen. In der Herrlichkeit eine Ewigkeit lang dem Schöpfer ganz nah sein. Liebe Geschwister, auf das gehen wir zu. Und genau dafür steht das neue Jerusalem. Vers 11 sagt, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Die hat's in ihrem Wesen, die bekommt's nicht, die hat's, weil diese Stadt in sich die leibhaftige Gegenwart der Herrlichkeit Gottes in sich hat. Diese Stadt ist in sich die ständige und unmittelbare Gemeinschaft mit ihm, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und diese Herrlichkeit wird dann verglichen mit dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallklarer Jaspis. Wir könnten heute vielleicht sagen, mit einem herrlich geschliffenen Brillanten. Auf den Lichtglanz die kristallklare, also vollkommen durchsichtige Beschaffenheit des neuen Jerusalems kommen wir gleich nochmal. Sie gibt uns ja heute auch das Thema vor, das neue Jerusalem, die Stadt ohne Heimlichkeit und Heuchelei. Bevor wir dahin kommen, berichtet Johannes, dass das neue Jerusalem eine große und hohe Mauer und 12 Tore hat. Vers 12. Das überrascht vielleicht zunächst, wenn wir noch in Erinnerung haben, hatten wir festgestellt, so meine ich zumindest noch in Erinnerung zu haben, dass Jerusalem in der Zeit des tausendjährigen Reiches eine offene Stadt sein wird, ohne Mauer. Wieso hat das neue Jerusalem jetzt auf einmal Mauern? Die Mauer ist, wie alles andere hier, im Prinzip symbolisch zu verstehen. An der Größe der Mauer konnte man früher die Kraft, den Reichtum und die Sicherheit einer Stadt ablesen. Logischerweise, eine Stadt, die reich ist, kann sich eine große, dicke, starke Mauer zur Verteidigung leisten. Adolf Prohl sagt an dieser Stelle, die Mauer markiert die Heiligkeit der Stadt. Es geht hier gar nicht in erster Linie um Macht, um Sicherheit, um Reichtum. Der steht eh außer Frage. Die Mauer markiert die Scheidung vom Unreinen. Adolf Schlatter also markiert die Heiligkeit der Stadt, ihre Geschiedenheit vom Unheiligen, das sich draußen, nämlich im Feuerpfuhl, befindet. Danach gibt es keinen Himmel, in den einmal sowieso alle hineinkommen. Das neue Jerusalem ist kein nach allen Zeiten zerfließendes Überall. Das ist ganz wichtig. Das neue Jerusalem hat symbolisch betrachtet eine Mauer. Es ist ein klar umgrenzter Raum, es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen, dafür steht die Mauer. Ob man den Feuerpfuhl sieht, Jesaja 66 hatten wir schon mal gehabt, oder ob sich dieses Sehen auf das tausendjährige Reich beschränkt, ändert nichts an der Tatsache, dass es diese Nebeneinander von drinnen und draußen, vom neuen Jerusalem und dem ewigen Feuer bis in alle Ewigkeit geben wird. Der nächste Vers bekräftigt das, und an den Toren 12 Engel. Jedes Tor wird von einem Engel bewacht. Sie bewachen die Eingänge des neuen Jerusalems, wie die Cherubim den Eingang zum Garten Eden. Auch da ging es ja um drinnen und draußen. Drinnen war die Heiligkeit Gottes, und nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen waren, hatten sie keinen Zugang zu diesem heiligen, reinen Ort mehr, waren draußen. Der Cherub mit dem Flammenstab stand dazwischen. Und hier stehen die Engel an jedem der Tore, bewachen die Eingänge. Auch wenn die Tore ständig offen sind, wird ausdrücklich festgehalten, die bleiben tags offen, weil es eine Nacht gibt es nicht mehr, man braucht nicht zuschließen nachts, gibt dennoch keinen unbeschränkten Zugang in diese Stadt. Bei weitem nicht jeder kommt hinein. Wir greifen davor auf Vers 27. Dort lesen wir, und es wird niemand jemals in sie hineingehen, der verunreinigt noch jemand, der Stinkendes und Lüge verübt, im Sinne von, dass es sein Wesen ist und bleibt. Nicht der, der es einmal gelegentlich getan hat, darüber Buße getan hat, sondern dessen Wesensart das Stinkende und das Lügen ist. Sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Nebenbei bemerkt ein klarer Beweis zur Schrift dafür, dass das Buch des Lebens und das Buch des Lammes ein und dasselbe sind. Die Tore in dieser Mauer tragen die Namen der 12 Stämme Israels. Im neuen Jerusalem, wie schon der Name Jerusalem sagt, erfüllt sich die Berufung Israels in letzter Vollendung. Auch die Gläubigen aus den Heiden sind ja dem Neuen Testament gemäß Abrahams Kinder. Die sind ja nicht einfach was vollkommen Neues. Sie werden ins geistliche, wahre Israel eingegliedert, in den Bund, den der Herr mit Abraham geschlossen hat und der im neuen Bund erfüllt wird. Das sind die 12 Tore, die die 12 Stämme, die Namen der 12 Stämme Israels tragen. Die Geretteten aus den Heidenvölkern werden repräsentiert durch die 12 Grundsteine, die die Namen der 12 Apostel des Lammes tragen. Wichtig, es sind nicht die Apostel des Messias oder des Sohnes Davids. Der Blick weitet sich jetzt in den neuen Bund bei den Aposteln. Es sind die Apostel des Lammes, das mit seinem Blut Menschen erkauft hat aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen und Völkern. Offenbarung 5,9. Jetzt treten zu denen, die leiblich und geistlich Kinder Abraham sind, die hinzu, du nur geistlich Kinder Abraham sind. Spannend, indem die Tore die Namen der 12 Stämme Israels tragen, wird deutlich, niemand, der sich gegen das wahre Israel stellt, wird diese Stadt betreten. Schon interessant, nicht wahr? Zugang gibt es nur durch diese Tore, die durch die 12 Stämme Israels repräsentiert sind. Indem aber die Grundsteine die Namen der Apostel tragen, wird deutlich, das Fundament dieser Stadt ruht nicht auf den Bedingungen des Alten, sondern auf den Bedingungen des Neuen Bundes. Dann sieht Johannes, dass der Engel, der mit ihm redet und einst eine der 7 Zornesschalen in der Hand hatte, jetzt ein goldenes Messrohr hat. Damit soll er die Stadt, die Tore und ihre Mauer messen. Man wird sagen können, damit wird der Bau abgenommen. In Vers 6 hatten wir es gelesen, es ist geschehen, das vollkommene Werk ist vollendet. Es hat die Form eines Würfels, Länge, Breite, Höhe gleich lang. Im Altertum galt der Würfel als vollkommener Raum. Auch das Allerheiligste im Tempel hatte Würfelform, war je 20 Ellen breit lang hoch. Die Maße des neuen Jerusalems allerdings werden mit 12.000 Stadien angegeben. Manche Handschriften lesen 1200, beides recht groß. 12.000 Stadien wären umgerechnet rund 2200 Kilometer. Mehr als die Entfernung von Berlin nach Moskau. Auch die Höhe wird so angegeben, 2200 Kilometer, könnte man den Himalaya 240 Mal aufeinander aufstapeln. Schwab, Harari und Co. kriegen wahrscheinlich ganz feuchte Augen, wenn sie sowas lesen. Die träumen meines Wissens auch von Megacities, in denen sie die Menschen zusammenfärchen können, während sie sich auf dem Rest der Welt breit machen. Nur ein kleiner Tipp, recherchiert mal im Internet, wo Bill Gates und Co. wohnen. Ist mal ganz interessant, ich habe es mal gemacht. Bill Gates Wohnung, eine Riesenvilla mitten im Wald, nur grün drumherum, nur grün, soweit es auch reicht, mitten im Wald. Und dann guckt mal Berlin-Marzahn und so weiter, wie sie sich unsere Zukunft vorstellen. Und dann stellt mal so diese beiden Bilder nebeneinander. So wohnen sie und so wollen sie die übrige Menschheit wohnen lassen. Ein Bild, zwei Bilder sprechen oft eine deutlichere Sprache als tausende pseudophilanthropische Reden. Der himmlische Vater dürfte allerdings, da dürfen wir uns ganz entspannt zurücklehnen, kaum die Absicht haben, uns alle in eine goldene Megacity zu stopfen. Wie gesagt, ist schlicht ein Bild. Wir sehen es an der Mauer, die ist zwar auch beachtlich, rund 70 Meter hoch, aber wenn wir die Beziehung herstellen, was soll eine 70 Meter hohe Mauer um eine 2200 Kilometer hohe Stadt? Und wie soll man überhaupt eine Mauer um einen Würfel machen, wenn die ganze Stadt mit der Mauer ja ein Würfel ist? Also wir sehen, da springt das Bild. Wir müssen die Mauer vom Würfel lösen, isoliert betrachten. Es geht darum, Auch eine 70 Meter hohe Mauer ist gewaltig. Und sie stellt eine mächtige Grenze dar. Darum geht es bei der Mauer. Vers 17 scheint rätselhaft. Er maß die Mauer 174 L, 44 Ellen, eines Menschenmaß, des Engelsmaß. Adolf Pohl deutet das ganz schlicht, das vom Engel verwendete Maß gleich der Elle, wie Menschen sie haben. Bedeutung, er hat Unvorstellbares in menschliche Vorstellungen gebracht. Genau darum durfte es gehen. Das Himmlische vereint sich mit dem Menschlichen, aber nicht auf dem Niveau des Menschlichen, sondern auf dem Niveau des Himmlischen. Zwar kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab, aber es zieht damit uns alle in sein Wesen empor. Das sehen wir dann gleich an den Bildern, in denen diese Stadt beschrieben wird. Sie ist von unvorstellbarer Herrlichkeit und Reinheit. Der Baustoff der Mauer, der diese Stadt umgibt, ist Jaspis und wird schon in Vers 11 als kristallklar beschrieben. Auch interessant für eine Mauer, dass die durchsichtig ist, wie Wasser, wie ein Kristall. Und die Stadt ist aus reinem Gold und wieder wird betont wie reines Glas. Also durchsichtiges Gold, was es meines Wissens in unserer Welt so gar nicht gibt. Die Bedeutung dieser Beschreibung, der Lichtglanz Gottes, kann alle diese Materialien durchleuchten. Es gibt in der ganzen Stadt keinen einzigen finsteren Winkel, deshalb braucht man auch nicht noch irgendwo Spots und Scheinwerfer, die da irgendwo hinleuchten. Nein, weil alles lichtrein und klar ist, wie es dem Wesen Gottes entspricht. Und wie es auch dem Wesen derer entsprechen sollte, die zu ihm gehören und durch seinen Geist dieses lichte, reine Wesen in sich haben. Wenn auch in dieser Weltzeit sicher noch in gebrochener Form. Wer dagegen Dinge vertuschen und verheimlichen muss, der dürfte von diesem lichten, reinen Wesen Gottes weit entfernt sein. Unser Prinzip sollte heute schon sein, dass wir so denken, reden und handeln, dass jeder es wissen kann. Wer allerdings beispielsweise für dienstliche Mails statt einer dienstlichen Mailadresse private Mailadresse verwenden muss, damit die Dienststelle nicht mitbekommt, an wen er welche Geschichten verbreitet, da muss man sich fragen, hat der dieses reine Wesen Gottes in sich? Meine Mails kann jeder lesen, auch der Verfassungsschutz. Habe ganz bewusst erst vor relativ kurzer Zeit aus technischen Gründen eine Proton-Mail-Adresse zugelegt und über die läuft wenig und nur ganz Banales, weil ich auch denen, die vielleicht mitlesen wollen, signalisieren will, ich habe keine speziell verschlüsselte E-Mail-Adresse, brauche ich nicht. Ihr könnt alles wissen, was ich zu sagen habe. Alles, was ich zu sagen habe, kann man öffentlich im Netz finden. Deshalb muss ich weder besondere E-Mail-Adressen verwenden, damit andere nicht mitbekommen, was ich so treibe. Ich muss mich auch nicht in meinem Büro abschließen von innen, damit ich bei meinen finsteren Machenschaften von niemand überrascht werde. Ich musste auch in meinem ganzen Leben meines Wissens noch niemand unter Androhung einer Unterlassungsklage und Gefängnisstrafe verbieten, aus meinen Schreiben zu zitieren oder meine Schreiben zu verbreiten und zu veröffentlichen. Damit sind wir beim Stichwort vertraulich. Ganz wichtig, wenn es um die finsteren Winkel geht, die es im neuen Jerusalem nicht mehr gibt. Gerade solche, die das Licht der Wahrheit aufgrund ihrer Lügen scheuen müssen, verbreiten ihre Lügen und Verleumdungen gerne im Vertrauen. Das ist ein ganz raffinierter, mehrfacher Trick. Wenn mir jemand was im Vertrauen sagt, dann schafft das Nähe. Der vertraut mir. Der legt mir ganz brüderlich, geschwisterlich die Hand um die Schulter, flüstert mir Vertrauliches, freundlich ins Ohr. Und wenn der mir vertraut, dann kann ich dem doch auch vertrauen und glauben, was er mir sagt. Und wenn er mir es im Vertrauen sagt, dann kann ich mit niemandem darüber reden. Und merkt er die Falle? Wenn ich mit niemandem darüber reden kann, kann ich auch nicht überprüfen, ob das, was er mir im Vertrauen gesagt hat, auch wahr ist. Ich denke, berechtigt kann nur ganz weniges im Vertrauen weitergegeben werden. Bei weitem nicht alles, vor was Vertraulichkeit behauptet wird, besteht Vertraulichkeit. Denn entweder es ist vertraulich, dann sollte es der andere auch als vertraulich behalten und bestenfalls für sich behalten. Oder das Anvertraute ist dem Wesen nach nicht mal im Ansatz vertraulich. Die Vertraulichkeit wird nur als Deckmantel der Lüge und Verleumdung benutzt. Und das ist ganz besonders fies. Niederträchtig, ja, ich sage mit ganzem Ernst, es ist zutiefst satanisch. Es ist zutiefst satanisch. Denn wer unter dem Deckmantel der Vertraulichkeit Lügen und Verleumdungen verbreitet, der pflanzt beim anderen einen tödlichen Giftpfeil ein. Und dieses Gift sickert nun unaufhaltsam und unreparabel in diesen anderen hinein und zerstört nun das Vertrauen dessen, dem die Sache anvertraut wurde, gegenüber dem, der verleumdet wurde. Der Verleumdete bekommt davon gar nichts mit und kann gar nichts klarstellen. Derjenige, dem die Lüge anvertraut wurde, darf nicht drüber reden, ist ja vertraulich und hat keine Chance, diesen stacheltödlichen Gifts aus seinem Fleisch wieder zu entfernen, solange er sich an die behauptete und vermeintliche Vertraulichkeit hält. Liebe Geschwister, es gibt kaum etwas Satanischeres als Lügen und Verleumdungen unter dem Deckmantel der Vertraulichkeit. Die Reinheit, Klarheit und Wahrhaftigkeit Gottes braucht keine Vertraulichkeit. Das ist die Botschaft des neuen Jerusalem. Da ist alles am Licht und in der Öffentlichkeit. Und so soll auch unser Wesen, unsere Gemeinden, unsere christlichen Zusammenkünfte, auch in Hausgottesdiensten und Hausgemeinden, auch in unseren Ehen und Familien von höchstmöglicher Klarheit, Reinheit und Wahrhaftigkeit geprägt sein, wo es möglichst keine finsteren Winkel, keine Dinge gibt, die nicht ans Licht kommen dürfen. Das schaffen wir so vollkommen in diesen Erdentagen noch nicht. Sicher niemand von uns, aber es sollte das sein, was wir in der Kraft des Heiligen Geistes entschlossen anstreben. Zu den weiteren Edelsteinen schreibt Adolf Pohl, diese Namen haben ihre Bedeutung in den Jahrhunderten und in den verschiedenen Ländern gewechselt, manchmal geradezu ausgetauscht, sodass wir teilweise nicht mehr zu genauen Vorstellungen kommen. Also es lohnt sich kaum jetzt über die Bedeutung der einzelnen Steine und so weiter zu philosophieren und zu spekulieren, weil die mit letzter Sicherheit gar nicht unbedingt auszumachen ist. Man kann sagen, es sind ganz verschiedene Farben, die in diesen Edelsteinen repräsentiert sind. Die dürften aber weniger bedeutungsvoll sein als die Tatsache, dass es sich wohl um die gleichen 12 Steine handelt, die auf der Brusttasche des Hohen Priesters aufgenäht waren. Bei der Vorbereitung dachte ich, ein weiteres atemberaubendes Beispiel dafür, wie das Wort und Werk des Herrn eine die Jahrtausende überspannende Einheit darstellt. Ich habe erst dieser Tage wieder eine Mail gekriegt mit der Frage, was denn mit dem Alten Testament und mit diesem furchtbaren Jahwegott im Alten Testament und so weiter ist. Da wird ja leider traurigerweise viel Falsches erzählt. Nein, es ist das Wunderbare zu sehen, wie das eine absolute Einheit ist. Und wir sehen es hier auch in diesen 12 Steinen. Diese 12 Steine repräsentieren den hohepriesterlichen Dienst, der das Volk Israel und mit ihm auch das neue Israel, der Gemeinde, trägt. Und wir sehen, wie sich das im neuen Jerusalem in einer wundervollen Einheit zusammenfügt. Wir haben gesehen, die 12 Tore mit Perlen, 12 Stämme Israels, repräsentieren den alten Bund, das Volk des alten Bundes. Die 12 Kunststeine bestehen aus Edelsteinen mit den Namen der 12 Apostel, repräsentieren das Volk des neuen Bundes. Wir könnten auch anders sagen, das eine sind die des Volkes Israel, das andere sind die aus den Heiden. Indem diese 12 Edelsteine aber denen schon entsprechen, die im Alten Testament auf der Brusttasche des Hohen Priesters aufgenäht waren, sind in diesen 12 Edelsteinen der alte und der neue Bund im hohepriesterlichen Dienst Jesu zusammengefasst und dargestellt. Nach dem Hebräerbrief ist ja der wahre Hohepriester kein anderer als Jesus, der ewige Priesterkönig der Gerechtigkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Wenn wir so wollen, ist in den 12 Edelsteinen Christus selbst das Fundament des neuen Jerusalem. Einen Tempel hat das neue Jerusalem nach Johannes ausdrücklich nicht, anders als das, was Hesekiel sieht, womit auch hier klar ist, dass wir das tausendjährige Reich, in dem es eben noch einen Tempel gibt, vom neuen Jerusalem, in dem es keinen Tempel mehr gibt, strikt zu unterscheiden ist. Dass es im neuen Jerusalem keinen Tempel mehr gibt, ist zwingend logisch, denn der Tempel repräsentiert ja die Gegenwart Gottes unter den Menschen. Auch im tausendjährigen Reich ist Christus im engen Verständnis leiblich noch nicht überall, sondern herrscht von Jerusalem aus. Im neuen Jerusalem aber ist die Herrlichkeit Gottes allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort ohne seine Gegenwart und deshalb braucht es auch keinen besonderen Tempel mehr. Das ganze neue Jerusalem ist, wenn man so will, ein einziger Tempel, ein Allerheiligstes, weshalb es eben auch in der Form des Würfels dargestellt wird, wie das Allerheiligste im Tempel auch. Ort der Begegnung mit Gott. Dasselbe gilt fürs Licht. Das neue Jerusalem braucht keine besondere Lichtquelle. Der allmächtige Gott selbst ist das Licht, das sie erleuchtet bis in die letzten Winkel hinein und das Lamm, die Einheit von beiden Vater und Sohn. Nicht nur das Meer gibt es dort nicht mehr, hatten wir schon in der letzten Predigt genannt, im Sinne des tobenden und Unruhe stiftenden Völkermeers. Auch die Nacht gibt es nicht mehr, ist nur noch Tag. Habe mich gefragt, ob wir im neuen Jerusalem keinen Schlaf mehr brauchen. Aber ich denke, so banal und irdisch dürfen wir da gar nicht fragen. Im neuen Jerusalem herrschen komplett neue Gesetzmäßigkeiten. Das ganze Leben im neuen Jerusalem ist von himmlischer Ruhe geprägt. Mit irdischen Maßstäben und Vorstellungen kommen wir da nicht weit. Denken wir nochmal zurück. Wie wahrhaft himmlisch wird das sein in einer Welt ohne Lügen, ohne Intrigen, ohne Spaltung, ohne Verleumdungen. Nichts, was im Verborgenen geschieht. Vers 21 betont nochmal, wir sehen den roten Faden, auch die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Gesamte Bauwerk, goldleuchtend, aber klar, rein, hell, wie durchsichtiges Glas. Totale Durchsichtigkeit, wo sich kein Böses verstecken kann, prägt das Wesen dieser Stadt. Alles vom wahrhaftigen Lichtglanz Gottes durchflutet. Beten wir, dass durch unser Leben, unsere Gemeinden, unsere Ehen und Familien ebenfalls immer mehr von diesem Lichtglanz Gottes durchflutet werden und alle Finsternis weichen muss. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Auch wenn wir vollkommene Sicherheit, Geborgenheit, zumindest im äußeren Sinne erst dann einmal im neuen Jerusalem haben werden, so loben und preisen wir dich doch, dass wir auch heute schon in dir eine feste Burg haben, dass du uns von allen Seiten umgibst, dass du deine starke Hand um uns hältst und dass du uns bewahrst in und vor allen Angriffen des Bösen und dass du uns in reinen Segen verwandeln musst, so wie du uns verheißen hast, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und deshalb danken wir dir auch für all diese Angriffe, denen wir im Moment an verschiedenen Ebenen ausgesetzt sind. Denken an das Wort von Dietrich Bonhoeffer, der uns gesagt hat, wofür wir dem himmlischen Vater nicht danken, damit klagen wir ihn an und wollen wir danken für alle Dinge, auch wenn sie im Moment vielleicht schwer, erschreckend, schockierend, böse sind. Wir nehmen sie aus deiner Hand an und wissen, dass du es zum Segen und zum Besten wenden wirst. Und so schütze, bewahre du uns mit unseren Ehen, mit unseren Familien, unsere Gemeinden, auch die Geschwister überall, wo sie zu Hause sind, in der Zerstreuung, in der Verfolgung. Gib du Trost, Kraft und Zuversicht. Bitten dich ganz besonders auch nochmal für die Kranken, auch für diejenigen, die vielleicht im Sterben liegen und dich noch nicht kennen, dass sie doch die letzten Tage und vielleicht Stunden, die ihnen bleiben, doch noch nutzen, ihre Herzen dir zu öffnen, sich dir zuzuwenden und das Heil anzunehmen und dann eines Tages mit uns in diesem neuen Jerusalem zu sein. Wir loben und preisen dich dafür. Auch für unser Volk und Vaterland bitten wir dich, Herr, dass du gnädig dreinziehst, dass du noch Licht in viel Finsternis hineinbringst und auch hier Umkehr schenkst, uns Verantwortliche gibst, die wirklich dem Volk dienen, die unsere Verfassung schützen, unseren Staat, das Staatsvolk, das Staatsgebiet und zum Wohl des Volkes arbeiten und wirken. Auch dafür danken wir dir. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.